Jesus lebt in Meidelstetten und Umgebung. Gestern Abend schon im Juck habe ich es erlebt. Wahnsinn, war ein richtig toller Abend. Heute Morgen in Bernloch, wo die ganz hartgesottenen schon um 9 Uhr in die Kirche kommen. Auf dem Weg zwischen Bernloch und Meidelstetten mit 180. Und der Pfarrer am Horizont als kleiner Punkt, den ich versucht habe zu verfolgen mit meinem Auto. Und jetzt hier und lebendige Christen und Leute gehen nach vorne und erzählen von ihren Erlebnissen mit Jesus im Alltag. Das ist echt cool. Und ich hoffe jetzt auch in der Predigt. Und dazu brauche ich Sie und euch und wünsche mir, dass Sie voll dabei sind, dass Sie mitdenken, mitfühlen und dass wir zusammen Jesus begegnen. Okay, vielleicht können Sie mir mal einen Daumen nach oben geben, wenn Sie dabei sind, okay? Okay, okay. Moment, ich muss einmal die Reihen durchgehen. Alles klar, okay. Die Daumen nach unten Probe machen wir nicht, weil, ja, es ist schon okay, wenn man jetzt auch gerade keine Lust hat. Aber die Predigt kommt jetzt trotzdem. Ich muss euch noch ganz kurz gestern vom Juck erzählen, weil das hat mich schon fasziniert. Wir haben einen richtig tollen Abend gehabt und Emma Flankmeier hat mich eingeladen vor ein paar Wochen. Und dann haben wir gestern Abend diesen Jugendkreis zusammen erlebt und für mich war das was Besonderes. Ich meine, hier ist das ja scheinbar nichts Besonderes, das gibt's jede Woche. Aber ich wollte Ihnen und euch das nochmal vor Augen halten, was das eigentlich für ein Kapital ist, so einen Jugendkreis zu haben. Ich bin selber auch Jugendpastor und wir kommen nicht ran an die Zahlen, die hier sich treffen. Ich war in Stuttgart Jugendreferent ein paar Jahre lang und in ganz Stuttgart gibt es keinen Jugendkreis mit so vielen Jugendlichen. Und das ist ja immerhin eine Stadt mit ein paar hunderttausend Leuten. Also Meidelstetten, da ist schon ganz oben mit dabei. Nicht schlecht. Und nicht nur das, sondern auch, dass die einzelnen Jugendlichen und jungen Erwachsenen da einen lebendigen Glauben leben. Miteinander beten in Gebetsgruppen, miteinander auch ihre Erlebnisse mit Gott teilen, so wie wir das gerade hier erlebt haben. Und das lebt richtig. Da ist richtig Potenzial und das sind richtig gute Aussichten für diesen Ort und für diese Gemeinde, finde ich. Und ich wollte das einfach mal gerade sagen, weil ich kenne das selber. Es ist gut, wenn jemand von außen kommt und einem das auch mal nochmal sagt, damit einem das nochmal klar ist, woran man sich vielleicht schon längst gewöhnt hat. Aber das ist was ganz, ganz Besonderes. Ja, bei all den guten Nachrichten habe ich jetzt noch ein bisschen was Schwieriges, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mit Advent und Weihnachten ist es bei mir manchmal ziemlich schwierig. Das fühlt sich so ein bisschen an wie jetzt gerade hier, so irgendwie so distanziert, so mindestens 3 freie Kirchenbänke zwischen mir und Gott. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, besonders wenn man es eigentlich so ernst mit Gott meint, aber das Gefühl hat, so das echte Weihnachtsgefühl, dieses richtige Adventsgefühl, das packt mich noch nicht so richtig. Irgendwie weiß ich nicht, woran das liegt, bin ich nicht christlich genug, bete ich nicht genug. Warum ist das so, dass das Weihnachtsgefühl manchmal so schwierig ist, tief im Herzen zu haben? Warum ist das manchmal so distanziert mit Gott? Warum scheint Gott mir an Weihnachten manchmal der zu sein, der von oben so ein bisschen mit Süßigkeiten in die Reihen schmeißt? So dieser liebe Gott, aber irgendwie doch auch dieser ferne Gott. Und warum fühlt sich Weihnachten manchmal so wie Politik an? So was, wo man sich gerne auf Distanz hält, weil das passiert zwar, das kann auch passieren, das soll ja auch passieren, aber hat nicht so viel mit mir zu tun. Leider ist das oft das Gefühl, was wir an Advent und Weihnachten haben. Und vielleicht liegt das auch daran, dass das so gesellschaftsfähig inzwischen geworden ist. Weihnachten ist so normal und ich weiß jetzt schon für 2017, 2018, 2019, dass Weihnachten auf jeden Fall kommt. Das ist klar. Weihnachten ist voll integriert in unserer Gesellschaft. Und die Geschäfte sind die ersten und dann geht das weiter und die Kirchen ziehen nach und irgendwann kommt Heiligabend. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das kommt. Und das ist ein Riesenunterschied zu dem original ersten Weihnachten im Jahre 0 oder vielleicht auch 4 vor Christus oder 7 vor Christus. Irgendwie so um den Dreh muss das gewesen sein. Auf jeden Fall ein ganz anderes Gefühl. Eher das genaue Gegenteil von gesellschaftsfähig. Eher das genaue Gegenteil von normal. Eher als das genaue Gegenteil von, ja, ich weiß schon, was kommt. Nee, absolut neu. Bahnbrechend, revolutionär, prekär und nicht gesellschaftsfähig. Das war Weihnachten im Jahre Null. Aber im Jahre Null war Weihnachten irgendwie auch nicht zu stoppen. Und das ist, glaube ich, das echte Weihnachtsgefühl. Wenn Weihnachten so etwas ist, was nicht zu stoppen ist, wenn der Advent wie so ein Drängen ist, wie so etwas, was unaufhaltsam auf uns zurollt, was diese Welt überflutet mit einer Botschaft, mit einer Liebe, die nicht zu stoppen ist. Das ist eigentlich Weihnachten. Wie so ein ganz natürlicher Entwicklungsprozess. Weißt du, nichts Aufgesetztes, nichts, was man macht, weil man es eben macht, sondern wie etwas, was nicht zu stoppen ist. Es gibt mehrere Beispiele davon auch in unserem Leben. Dinge, die passieren, Entwicklungsprozesse in unserem Leben, die nicht zu stoppen sind. Und in so einem Entwicklungsprozess ist Gott selbst gewesen im Jahre Null, an Advent. In diesen Wochen, bevor er geboren wurde. Das muss absolut aufregend gewesen sein für ihn ganz persönlich, für Gott selbst. Ohne zu wissen, was da genau kommt, aber mit dem klaren Ziel vor Augen, mit dem unausweichlichen Ergebnis Weihnachten, die Geburt Gottes, die Menschwerdung Gottes auf Erden. Das ist ein bisschen wie eine Schwangerschaft, finde ich. Ich weiß nicht, wer schon mal schwanger gewesen ist hier im Raum, aber jeder, der das mal erlebt hat oder jeder Mann, der das auch miterlebt hat und sich da durchgekämpft hat, der weiß, dass das etwas ist, was nicht aufzuhalten ist. Etwas, was sich so aufdrängt und etwas, was sich auch nicht mehr stoppen lässt, wenn das einmal ins Rollen geraten ist. Und irgendwann, dann wird dieses Baby so groß, dass es einfach nicht mehr reinpasst in den Bauch und dann beginnt der Prozess der Geburt. Und dann bricht sich dieses Baby Bahn und dann bricht es durch ins Leben, also in das, was wir so kennen, mit der frischen Luft und dem Licht und dem Rumgucken und so weiter. Dann bricht es sich Bahn und ist nicht mehr aufzuhalten. Das ist Advent. Advent ist eigentlich viel mehr wie so eine aufregende Schwangerschaft. Und ich glaube, auch unser Glaube könnte so etwas sein. Unsere Beziehung zu Gott, so etwas, was sich ganz natürlich entwickelt und was uns drängt mit einer Liebe, was uns zieht und was uns mitreißt mit einer Liebe, die nicht mehr aufzuhalten ist. Jesus ist selber so ein Baby. Gott ist selber so ein Baby. Und wir können uns das so vorstellen, der hat nicht mehr genug Platz gehabt. Seine Liebe, seine Ideen für dich und mich haben nicht mehr genug Platz im Himmel gehabt. Das wurde zu eng. Er wollte raus. Er musste raus. Und es war das Drängen Gottes, dass er auf die Erde kam. Es ist so, wie als wenn der Himmel überfließt vor Liebe und diese Liebe sich auf die Erde zu dir und mir ergießt. So war das, als Gott schwanger war, als Gott geboren wurde. Ungefähr das gleiche Gefühl habe ich am 26.08.2016 gehabt. Also ziemlich genau 9 Monate nach dem Tag, wo ich diesen Pappstreifen gesehen habe, ist das passiert. Und ich kann mich noch ganz genau an diesen Tag erinnern. Der Tag war noch nicht alt, erst so 2 Stunden, als meine Frau schon sozusagen völlig im Delirium war und kurz vor der Geburt stand. Und ich weiß, dass ich unglaublich nervös war vor diesem Ereignis, was jetzt nicht mehr aufzuhalten war. Und ich weiß auch, dass die Ärztin und die Hebamme, die neben mir saßen, unglaublich nervös waren. Der Kontakt zu meiner Frau war sozusagen verloren gegangen. Die war irgendwie so in ihrer eigenen Welt während der Geburt. War hochfaszinierend. Aber ich, die Hebamme und die Ärztin, wir drei, wir waren gespannt wie ein Flitzebogen. Und ich merkte auch, dass die beiden irgendwie sehr nervös waren. Und das machte mich noch nervöser. Und während wir da so saßen und warteten, Wehe um Wehe, dachte ich, oh Mann, wie wird das nur alles werden? Klappt das? Und was kommt da raus? Und wer ist das? Und wie wird das alles? Und so gegen 2.49 Uhr, da war es auf dem Siedepunkt. Da waren wir so gespannt und so nervös, Und ich hatte auch das Gefühl, die Hebammen und die Ärztin wissen nicht, ob das jetzt alles klappt. Aber dann kam ein ziemlich langer Schrei und dann kam ein kleiner Kopf. Und ein kleiner Kopf guckte mich an. Nee, guckte mich nicht an. Die Augen waren zu. Der Kopf war ganz grau. Die Lippen waren geschlossen. Dieses kleine Menschlein hat nicht gelächelt, nicht geatmet, nicht geguckt und auch nicht geschrien. Und ich dachte, ach du dickes Ei, was ist jetzt denn los? Ist das richtig so? Irgendwie läuft doch hier alles schief. Was ist mit diesem Menschlein? Warum atmet das nicht? Warum schreit das nicht? Warum macht das nichts? Ist das tot? Und ich war so richtig, innerlich so richtig zerrissen. Und ich guckte zur Hebamme und Ärztin. Und bei denen war das genaue Gegenteil. In dem Moment, als der Kopf da war, waren die beiden so, wie wenn sie gemütlich vor der Sportschau um 18.30 Uhr samstags abends in ihren Sessel sinken. Und die völlige Entspannung kehrte ein. Und ich konnte es kaum glauben. Und ich packte die beiden und sagte, was heißt das? Was macht ihr? Warum seid ihr so entspannt? Was ist mit dem Baby? Und die beiden haben gesagt, alles kein Problem. Der Kopf ist durch. Der Rest ist kein Problem. Boah, das war heftig. Und 2 Minuten später sollten sie recht bekommen, weil dann kam der Rest. Und das ganze Baby war da und es stimmte wirklich. Der Kopf ist durch. Der Rest ist kein Problem. Und so ist das auch mit Weihnachten. Weißt du, der Kopf ist durch. Und egal, wie nervös du vielleicht noch bist und wie sehr du auch daran zweifelst, ob das wirklich alles stimmt und ob es diesen Gott denn wirklich gibt oder ob das vielleicht nur so eine Geschichte ist oder wie das alles so ist mit deinen Zweifeln rund um Weihnachten und um dein Christsein. Eins ist klar, Gott hat es geschafft. Er ist durchgebrochen mit seiner Liebe. Er ist durchgedrungen zu dir und mir. Er hat alle Grenzen gesprengt zwischen Zeit und Ewigkeit, zwischen Himmel und Erde, zwischen Mensch und Gott. Das alles waren keine Hindernisse, die ihn aufhalten konnten auf seinem Weg zu dir und mir. Und deswegen, der Kopf ist durch. Der Rest ist kein Problem. Weihnachten kommt. Gott hat es geschafft. Und egal, wie du dich gerade fühlst oder ob sich dieses weihnachtliche Gefühl schon bei dir eingestellt hat, ob du eher in Zweifeln bist und eher betrübt bist, das gilt. Und das hat Gott festgemacht mit seiner Menschwerdung. Das hat er ein für alle Male eingraviert und eintätowiert in unserer Geschichte, dass er zu uns durchgedrungen ist an Weihnachten. Ein Mädel in der Bibel hat das auf ganz besondere Art und Weise erlebt. Und deshalb freue ich mich auch, dass Emma mit uns jetzt diese Geschichte teilt und uns diese Geschichte von diesem ganz besonderen Mädchen, die schwanger mit Jesus gewesen ist, vorliest.
Und im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt, in einer Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit dem Namen Josef, vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und den Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus der Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu den Engeln, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch der Heilige, der geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit deinem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat sie, von der man sagte, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr.
Da Danke, Emma, für das Lesen dieser eindrücklichen, dieser faszinierenden Geschichte zwischen Gott und diesem 14-, 15- oder 16-jährigen jungen Mädchen Maria. Gott geht mit ihr schwanger. Stellt euch das mal vor, was das für einen Aufschrei gegeben haben muss. Stellt euch mal vor, Emma wäre jetzt schwanger. Das würde doch ein Riesengespräch geben, oder? Hier in Meidelstetten und darüber hinaus, Kohlstetten natürlich auch. Das geht gar nicht. Aber Gott zieht dieses junge Mädchen hinein in eine faszinierende Geschichte und zeigt ihr ganz persönlich, was es heißt, mit Gott in Verbindung zu sein. So tief und eindrücklich, dass dieses Mädchen es nie wieder vergessen hat. Er hat ihr Leben in diesem Moment mit dieser großen Perspektive, mit dieser großen Geschichte, dieser Weltgeschichte, die er in diesem Moment geschrieben hat, völlig verändert. Und ich glaube, dass das auch für uns gelten kann. Ich glaube, Jesus wollte nicht nur einmal schwanger sein, um auf diese Welt zu kommen, sondern möchte das auch mit dir und mir. Oder mit Emma zum Beispiel. Stell dir mal vor, Jesus lebt in dir. Jesus füllt dich aus. Alles, was dich bewegt. Deine tiefsten Gefühle, deine tiefsten Gedanken, dein tiefstes Inneres, da, wo vielleicht kaum ein anderer jemals hingeschaut hat, da, wo du dich selber manchmal gar nicht traust hinzuschauen, da lebt Jesus in dir und du in ihm. Das ist Beziehung mit Jesus. All dein Denken, alle deine Entscheidungen, alle deine Wünsche, deine Pläne, die du ausheckst, alle deine Ziele sind geprägt von diesem Gott, der in dir lebt. Gott hat einen Platz in deinem Leben. Er schenkt dir Frieden und Perspektive, die viel größer ist als alles, was du alleine erleben, erreichen und tun könntest. Ich glaube, dass Gott mit uns schwanger gehen will. Dieses Weihnachten 2016. Christus in dir und du in ihm. Die intensivste Art und Weise von Beziehung. Rechne mal alle deine intensivsten Beziehungen auf sozialen Netzwerken und Nachbarschaften und Familie und Freundschaften zusammen. Und du wirst nicht auf die Intensität der Beziehung kommen, die Jesus mit dir möchte. Er möchte alles mit dir teilen und eben auch ganz besonders das, was nicht so schön ist. Ganz besonders da möchte er in deiner Nähe sein und möchte ganz ehrlich mit dir sein. Und ehrlich gesagt, das sind doch die schönsten Freundschaften, wo wir so richtig echt sein können. Wo wir nichts mehr vorgaukeln müssen, wo wir nichts mehr vorspielen müssen, sondern wo wir einfach sein können und trotzdem geliebt sind. So hat Jesus das vor. So lebt Jesus das. So möchte Jesus mit uns schwanger sein. Ich wollte noch mal kurz zurückkommen auf dieses Baby. Weil ich glaube, das Baby ist ein unglaublich gutes Bild für die Art und Weise der Liebe Gottes, mit der er in uns wohnen will, mit der unser Christsein, unser Leben ausfüllen will. Weil so ein Baby ist etwas unglaublich Gewaltiges, etwas unglaublich Kraftvolles und gleichzeitig etwas unglaublich Zerbrechliches, Zartes und Kleines. Und das ist ein sehr, sehr gutes Bild für die Liebe Gottes, für die Art Gottes, wie er mit uns umgeht, wie er mit dieser Welt umgeht. Gott ist etwas unglaublich Gewaltiges und seine Liebe hat von nichts Halt gemacht auf dem Weg zu uns. Hat alle Grenzen gesprengt, um sich durchzusetzen, um sich durchzukämpfen. Und in diesem Kampf ging es um Leben und Tod auf dem Weg zu uns. Und dieser Kampf hat Gott alles gekostet und er hat seine ganze Macht da hineingelegt und ist gewaltig bei uns angekommen. Nichts hat ihn aufgehalten. Das ist die Größe und Kraft und die Gewaltigkeit der Liebe Gottes. Und so ist es auch mit so einem Baby. Unser Baby, das hat unser Leben gewaltig durchgeschüttelt. Das konnten wir nicht aufhalten. Und auch jetzt, jede Nacht und jeden Tag ist dieses Leben dieses Babys nicht mehr aufzuhalten. Es lebt und es umgibt uns und unsere kleine Mini-Anfängerfamilie total. Es hat alles durcheinander gewirbelt. Gewaltig. Aber auf der anderen Seite auch unglaublich klein und zart, dieses Baby. Unglaublich zerbrechlich. Unglaublich hilflos und jeden Moment allen Gefahren des Lebens schutzlos ausgeliefert. Und das ist auch eine Liebe, eine Seite der Liebe Gottes. Diese Zartheit der Liebe Gottes in deinem und meinem Leben, das ist manchmal etwas ganz, ganz Kleines, etwas ganz Leises, etwas ganz Zartes, wie so ein kleines grünes Pflänzchen in einer Betonwüste. Total den Gefahren ausgesetzt, total leicht kaputt zu machen und total leicht wegzuwalzen. Und das passiert auch oft. Deswegen ist die Liebe Gottes auch etwas, was wir schützen sollten in unserem Leben, was wir pflegen und hegen sollten, wie so ein kleines Baby, was gepflegt und gehegt wird, was aufgezogen wird und worum man sich kümmert. So ist das auch mit der Liebe Gottes. Gewaltig und zart zugleich. Aber jetzt noch eine Frage. Was will er mit dieser Liebe in unserem Leben? Warum? Wozu das Ganze? So ein paar Antworten, so ein paar Ansätze haben wir gerade schon gehört, aber ich möchte dich, ich möchte sie mit hineinnehmen in eine kleine kurze Geschichte am Ende der Predigt, die das vielleicht nochmal verdeutlicht. Man könnte darüber jahrelang predigen, wozu Gott das alles tut. Es gibt unglaublich viele Antworten darauf, aber eine nehme ich mir jetzt mal heraus und eine erleben wir jetzt kurz zusammen hier vorne. Ich komme jetzt runter von meinem hohen Ross hier. Und wir werden die Lichter löschen. Kann die Mesnerin das bitte, oder Mesner, genau, super, tun. Einmal alle Lichter löschen und ich werde eine Kerze hier vorne aufstellen und ich lade sie ein, sich mal reinziehen zu lassen in diese etwas eigenartige, aber doch ganz normale Weihnachtsgeschichte. Es ist die Geschichte von Paula. Paula ist 15 Jahre alt und seit 15 Jahren passiert genau um diese Zeit immer das Gleiche in ihrem Leben. Das ist sozusagen total sicher, total klar und sie hat es schon 15 Mal erlebt oder 14 Mal. Jedes Jahr im Advent kommt sie zu ihrem Großvater und ihrer Großmutter und der Großvater sitzt wie jedes Jahr am Advent, auch dieses Jahr wieder im Wohnzimmer und baut auf dem Wohnzimmertisch die Krippenfiguren auf. Er ist längst in Rente, aber früher war er Schreiner und Experte für Krippenfiguren. Und so hat er eine ganze Armada davon im Schrank stehen und jedes Jahr, wenn Paula dort bei ihm am Wohnzimmertisch sitzt, dann lässt er sie lebendig werden. Dann holt er sie raus und baut sie auf diesem Wohnzimmertisch und Paula ist tief versunken in dem schweren, schwarzbraunen Ledersofa, was auch schon seit 15 Jahren immer an diesem gleichen Ort steht. Und die sitzt da drin und ist wie versunken in diesem Sofa und in der Geschichte ihres Opas. Aber dieses Jahr, 2016, ist es irgendwie anders. Dieses Jahr ist es so, als würde alles verschwimmen. Und als würde Paula in diese Geschichte mit reingezogen. Sie sitzt tief versackt in dem schweren schwarzbraunen Ledersofa, aber als ihr Opa anfängt zu erzählen, wird sie in die Geschichte hineingesaugt. Und auf einmal ist es, als wenn sie im Stall umhergeht. Zwischen all den verschiedenen Krippenfiguren, die inzwischen lebendig sind. Und überall geht sie hin und fühlt und tastet und guckt den verschiedenen Figuren in die Augen. Und dann kommt sie zur Krippe und da liegt das kleine Jesuslein und über die Krippe gebeugt Maria und Josef. Und sie schaut auch in die Krippe und guckt Jesus in die Augen. Jesus guckt zurück und spricht sie an. Paula, ja, Jesus? Du, Paula, ich hätte gerne drei Dinge von dir. Oh, das ist neu für Paula. Eigentlich kriegt sie ja an Weihnachten immer was, aber jetzt soll sie also was hergeben. Aber gut, das ist Jesus, klar. Und in ihrem Kopf beginnt es zu rattern und sie überlegt sich, was das wohl sein könnte. Okay, Jesus, das ist kein Problem. Ich kann es alles haben. Ich gebe dir meine drei besten Sachen, okay? Pass auf. Ich habe ein nagelneues Fahrrad. Das ist wirklich ein ganz, ganz feines Exemplar. Das kannst du haben. Du sollst das haben. Und dann, ich hab Konzerteintrittskarten für nächstes Jahr. Justin Bieber, richtig dicke Sache, richtig teuer. Es war schwer, da ranzukommen. Du kannst sie haben. Okay, Jesus. Und
Und dann, ich kriege zu Weihnachten, das weiß ich jetzt schon, weil ich weiß immer schon, was ich kriege zu Weihnachten, einen Laptop. Okay, und den gebe ich dir dann auch. Ist das okay? Sind das die drei Sachen? Jesus schaut sie an, guckt tief in sie hinein und sagt, du Paula, das ist schön und gut, dass du mir diese Sachen schenken willst, aber das juckt mich nicht. Ich wollte was ganz anderes von dir. Weißt du, Paula, was ich von dir möchte? Paula weiß es gar nicht und Paula wird langsam nervös. Du Paula, weißt du, was ich gerne von dir hätte? Ich hätte gerne deine letzte Deutscharbeit. Paula versucht irgendwie einen Schritt zurückzugehen und das ist jetzt irgendwie nicht der richtige Fuß, auf dem er sie erwischt hat. Weißt du, Jesus, das ist wirklich ungünstig. Deutscharbeiten sind eigentlich nicht mein größtes Problem. Ich bin da immer recht gut oder durchschnittlich, aber die letzte, die ist richtig daneben gegangen. Die letzte, die ist so bitter, dass unten drunter ungenügend stand. Ungenügend. Und ehrlich gesagt, das steht da nicht nur, sondern seitdem fühle ich mich auch so. Weißt du, die letzte Deutscharbeit ist eine Katastrophe. Und Jesus sagt, ja genau, Paula, deswegen frage ich ja danach, weißt du, weil das wäre Weihnachten, wenn du mir das gibst, wo ungenügend drunter steht in deinem Leben. Alle die Dinge, wo andere Menschen ungenügend drunter geschrieben haben oder wo du selber ungenügend fühlst, das möchte ich haben. Wenn du mir das gibst, dann wird Weihnachten. Okay, Jesus, das gebe ich dir. Danke, Paula. Aber ich hätte gerne noch was Zweites von dir. Und zwar deine Lieblingskakaotasse. Kannst du mir die geben? Und Paula würde am liebsten irgendwie jetzt sich wegbeamen und sagt, du Jesus, das ist noch eine ungünstige Geschichte mit der Kakaotasse. Ja, das ist meine Lieblingskakaotasse, aber sie ist kaputt. Sie ist zerbrochen. Sie ist in 1000 Stücke gesplittert. Diese Kakaotasse gibt es nicht mehr. Ja, sagt Jesus, genau. Deswegen frage ich ja danach. Weißt du, Paula, genau das hätte ich gern von dir. Alles das, was zerbrochen ist. Alles das, was kaputt ist. Da, wo du keine Hoffnung mehr hast und da, wo es 1000 Splitter gibt in deinem Leben. Das hätte ich gerne. Und deswegen bin ich hier. Und wenn du mir das gibst, dann ist Weihnachten. Okay, Jesus. Okay. Das kann ich dir geben. Danke, Paula. Aber ich hätte gerne noch was Drittes von dir. Und zwar die Antwort, die du deiner Mutter gegeben hast, als sie dich nach deiner Kakaotasse gefragt hat. Und Paula wird rot und weiß nicht mehr, was sie machen soll und legt alle Karten auf den Tisch und sagt, ja Jesus, das ist schon wieder ein Problem. Weißt du, weil das mit der Kakaotasse ist eine ganz schwierige Geschichte. So wie manches in meinem Leben, weil ich habe diese Kakaotasse an so einem richtig blöden Montagmorgen, wo ich überhaupt keine Lust hatte und wo ich auf mich und die Welt und auf dich sauer war. Einfach auf den Boden geknallt vor Wut. Und sie ist in 1000 Scherben gebrochen. Als meine Mutter mich danach gefragt hat, habe ich gesagt, sie ist mir aus Versehen runtergefallen. Ja, genau, Paula, deswegen frage ich ja danach, weißt du, weil ich hätte gerne all die Dinge in deinem Leben, die gelogen sind. Alles das, was nicht echt ist. Überall da, wo du was vorspielst und wo du innerlich schon viel kaputter bist, als du nach außen versuchst vorzumachen. Willst du mir das alles geben, was gelogen ist? Dann wird Weihnachten. Ja, okay, Jesus. Das mache ich. Danke, Paula. Amen.